wir sollen aber den Traum ja nie erreichen, denn immer wenn man ganz kurz davor steht, wenn man denkt, man steht ganz kurz davor, man denkt, okay, jetzt nur noch diese eine Diät, ne, nur noch komm, dieses eine Programm, so diese eine App lade ich mir runter, ne, als vor kurzem diese ganzen Intervallfasten-Apps runtergeladen sind und alle dachten, es ist jetzt so eine ganz neue Sache. Es ist genau der gleiche Scheiß, sorry for the language, wie Weight Watchers oder wie alle anderen Programme. Wir sollen es halt nie erreichen. Egal wie hart wir an unserem Körper gearbeitet haben, das Gefühl, endlich richtig zu sein und gut zu sein und schön genug zu sein und in meinem Fall eben auch schlank genug zu sein, der ist nie eingetreten.
Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Beauty Plus Podcasts Gepflegte Gespräche. Ich bin Hanna Schumi, ich bin Beauty Editor, Beauty Bloggerin, Skinfluencerin und wie ihr hört auch Beauty Podcasterin. In diesem Podcast lade ich mir interessante Menschen aus der Beauty Branche ein oder ja andere GesprächspartnerInnen, mit denen ich gemeinsam das Thema Beauty Plus hörbar machen möchte. Heute spreche ich mit Body Aktivistin und Autorin, Instagram Star Melody Michelberger. Bevor wir loslegen, nochmal ein besonderer Hinweis zu dieser Episode. Wir sprechen sehr viel über das Thema Abnehmen und dünn sein wollen, ja alles, was dazugehört. Falls du ein Problem damit hast, mit deinem Essverhalten oder sogar sicher bist, dass du an einer Essstörung leidest, hol dir bitte Hilfe. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man da selbst nicht oder nicht so gut rauskommt und die Heilung dein Leben wirklich positiv verändern wird. Es gibt dazu viele Hotlines und Beratungspunkte in jeder Stadt, also bestimmt auch in deiner. Weihe deine Familie oder deine Freunde ein und sei dir sicher, du bist nicht alleine. Bevor wir mit dem Gespräch loslegen, folgt jetzt hier ein kleiner Gruß von meinem Sponsor dieser Podcast-Episode, Yves Rocher. Ich liebe es ja morgens zu duschen, um richtig schön wach zu werden und bin dabei aber immer relativ schnell, weil ich so wenig wie möglich Wasser verbrauchen möchte. Mit Duschgelen kenne ich mich, vielleicht wisst ihr das ja, ganz gut aus. Ich habe wirklich sehr, sehr viel schon getestet und jetzt einen wunderschönen Tipp für euch. Die Duschgel-Konzentrate von Yves Rocher. Eine ökologische Pflegeinnovation, wie ich finde, denn die Duschgele sind so stark konzentriert, dass bereits eine haselnussgroße Menge für einmal Duschen ausreicht. Ein Tropfen der übrigens nicht schäumenden und hochkonzentrierten Formel reicht nämlich für den gesamten Körper. Das bedeutet, ein 100 Milliliter Flakon entspricht ca. 40 Anwendungen und ist damit ebenso ergiebig wie eine 400 Milliliter Flasche von Yves Rocher. Das bedeutet deshalb auch halb so viel Plastik und halb so viel CO2. Die biologisch abbaubare Formel enthält übrigens nur natürliche Waschsubstanzen und der Flakon selbst ist aus 100% recyceltem Kunststoff und selbst auch wieder recycelbar. Außerdem gibt es einen gepflanzten Baum pro gekauften Produkt. Ja genau, ihr habt richtig gehört. Pro gekauftes Duschgelkonzentrat lässt Yves Rocher einen Baum pflanzen. Ist das nicht phänomenal? Ich finde das so wunderschön. Die Duschgelkonzentrate findet ihr übrigens online im Online-Shop von Yves Rocher unter www.yves-rocher.de und dort findet ihr auch viele schöne andere Produkte, die ihr nach der Dusche verwenden könnt, zum Beispiel schöne Bodylotions, Öle oder auch erfrischende Deodorants. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Duschgel-Konzentrat und eurer Beauty-Bestellung. Melody Michelberger ist Body-Aktivistin, steht für Body-Positivity und seit neuestem ist sie auch Autorin. Ihr Buch Body Politics ist gerade im Rowohlt Verlag erschienen und ich finde, es muss jeder und jede gelesen haben. Es handelt von unserem Glauben, nicht genug zu sein, nicht hübsch genug zu sein, nicht dünn genug zu sein und alles, was sich in dieser Spirale mit nach unten dreht. Melody hat einen kunterbunten Instagram-Account, den vielleicht viele von euch bereits kennen und zeigt sich mal angezogen, mal im Bikini und auch mal sehr verletzlich. Und damit inspiriert sie tausende Menschen. Auf vielen Bildern und Texten macht sie eines, sich für andere neue Sehgewohnheiten einsetzen. Denn wir sind, vielleicht kennt ihr das, sehr festgefahren in dem, was wir für normal und schön, bitte unter Gänsefüßchen zu verstehen, empfinden. Leider entsteht so auch schnell der Druck, den wir oft erst viel zu spät wahrnehmen. Melody sagt von sich selbst zum Beispiel, dass sie dick ist. Eine Phrase, die sie in ihrem Buch erklärt und wir sprechen in unserem Gespräch ganz sicher auch darüber. Melody ist seit Jahren aber auch meine Freundin und ich muss wirklich sagen, sie hat meine persönliche Sicht auf die Dinge verändert. Ich spreche hier von Fatshaming, von Kleidergrößen. Das hat mich befreit und es ist total beachtlich, dass das eine Person, nämlich Melody, geschafft hat. Und deshalb und nicht nur deshalb fand ich es natürlich allerhöchste Zeit, sie in diesen Podcast einzuladen Und jetzt geht's los mit einem kräftigen Herzlich willkommen, Melody!
Yay!
Melo, das ist das erste Mal, dass wir so ganz offiziell was machen, gell?
Ja, tatsächlich ja.
Ich freue mich total, dass du in dieser Podcast-Episode mein Gast bist.
Ich freue mich auch sehr.
Von ganzem Herzen.
Dank.
Danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Ja. Ich habe dir das vorhin gerade schon gesagt, ich habe gar nicht lang für dein Buch gebraucht, obwohl es mir momentan so schwer fällt zu lesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben den Leuchtstift gezückt und mir Passagen markiert. Natürlich jetzt für das Gespräch, aber auch so für mich. Weil ich habe ja mein Feedback dir noch nicht gesagt, ich habe geweint bei dem Buch und ich habe gelacht bei dem Buch und ich habe mich an vielen, vielen Stellen ertappt gefühlt. Das geht wahrscheinlich ganz, ganz vielen so. Und mich hat es kalt erwischt. Also es war wirklich alles in diesem Buch irgendwie drin. Ich finde es einfach unfassbar, was in dir steckt und was du da in dein erstes Buch reingeschrieben hast sozusagen. Ich wusste, dass du schreiben kannst, aber nicht, dass du so viel, so eine Mischung aus, weißt du, so empirischen Fakten und Weichheit und Kindheitserfahrung und Schmerz und Freude. Und ich fange gleich wieder an zu heulen.
Oh, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ganz sprachlos, gerührt.
Ich habe das bei deinen Followern gesehen, bei deiner Community, dass das jemand gesagt hat. Ich würde mir total wünschen, dass das jedes Mädchen und jeder Junge liest und jede Frau und jeder Mann, weil ich ehrlich gesagt niemanden kenne, der damit sozusagen kein Thema hat oder hatte oder jeder ist vielleicht anders. In dem Thema, an dem Thema oder betroffen. Aber das muss jeder gelesen haben. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich das mit, lass mich kurz nachrechnen, mit 17 gelesen hätte oder 18. Dann hätte es mich wahrscheinlich vor der, ich muss es jetzt mal Scheiße nennen, durch die ich gegangen bin, bewahrt. Und deswegen, wie cool, dass dieses Buch da ist. Ich möchte einfach von ganzem Herzen dazu gratulieren. Das ist einfach der Hammer.
Dankeschön. Vielen Dank. Was soll ich darauf sagen? Vielen, vielen Dank.
Gar nichts. Ja. Gar nichts. Ich wollte es ja nur jetzt live im Podcast sagen, weil ich wirklich, ich habe es weggelegt und ich war wirklich so krass. Also das ist dein Buch.
Ja, ich meine, es sind ja auch viele Tränen und Schmerz und Gedanken reingeflossen. Also das ist ja jetzt nicht, ich habe es zwar letztes Jahr geschrieben, aber diese ganzen Prozesse fingen ja schon viel länger an. Und die Prozesse sind ja auch noch nicht abgeschlossen. Also diese ganzen Gedanken, die da reingeflossen sind, die sind teilweise ja auch noch nicht zu Ende gedacht.
Ich will da ja nicht zu viel verraten, auch gerade das Ende. Ich finde das so schön, dass du nicht etwas geschrieben hast und irgendwie sagst, so Leute, hier ist der Leitfaden, ne? Macht mal von A bis C, so wie diese ganzen Leitfäden, über die du ja auch in dem Buch schreibst, diese ganzen Abnehmsachen, als wenn es immer so eine Formel für etwas gäbe und dann müsst ihr das irgendwie nur so machen und dann hat sich das alles so erledigt. So ist es ja nicht und ich finde da, man merkt einfach, klar ist das vielleicht nicht abgeschlossen, aber es macht total Mut. Es macht total Mut, sich damit auseinanderzusetzen. Manche haben ja noch nicht mal begonnen und führen, wie du das auch so schön sagtest, im Buch, den Terror mit sich selbst.
Vielen Dank, ja.
Mit dem Körper.
Ja.
Ich wollte zu Anfang an noch eine Sache sagen. Und zwar habe ich, was das Thema Körperformen, Körperfett und generell uns betrifft, ganz, 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 ganz viel von dir gelernt. Ich weiß, als ich dich das erste Mal getroffen habe, hatte ich noch ganz andere Einstellungen zu vielen Dingen und habe viele Dinge nicht bedacht und viele Dinge nicht gesehen. Und ich habe von dir gelernt, dass du immer sagst, ich bin dick und das schreibst du euch in dem Buch drüber, dass das ein Adjektiv für dich ist, ein beschreibendes Adjektiv und das überhaupt nicht schlimm ist. Ich habe von dir gelernt, dass nicht in jedem Mensch ein dünner Mensch steckt sozusagen. Da habe ich ganz, ganz lange dran zu knapsen gehabt. Auch das war meine Meinung. Und ich habe auch ganz, ganz oft Leute bewertet und hatte ganz komische Dinge, die natürlich bei mir auch in meiner Kindheit und in der Diätkultur, in der ich ja auch aufgewachsen bin, die ist ja grenzenlos in unserer privilegierten Gesellschaft, die mir auch so mitgegeben wurden. Ne? So auch darüber schreibst du in dem Buch, aber ich habe mich da ertappt und selber hast du in mir etwas ausgelöst, dass ich viel weicher zu mir wurde. Wir sprechen da ja auch manchmal so drüber. Und das ist wirklich ein ganz großes Geschenk, was du mir für mein Leben mitgegeben hast. Das wollte ich dir mal sagen. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich dich nicht getroffen hätte. Also ich glaube, ich hätte immer noch einen anderen Blick auf mich.
Mm. Ja, vielen Dank. Sorry, ich bin voll eingelullt von deinen Worten. So musst du ja nicht auch mal sagen.
Das mal.
Sei nicht so schön. dass du so sprichst und sagst.
Das liest man manchmal so, wenn die Community dir das so als Feedback gibt. Ne? Du hast mich dazu gebracht, ein Bikini zu tragen oder du hast mich dazu gebracht. Aber ich glaube, wenn man das selber mal erfährt, so, und ich habe das ja nicht als Community, sondern als deine Freundin erfahren, über die Freundschaft, über die Jahre aufgebaut wurde und so. Und wir haben uns ja auch ein Büro geteilt und so viele Quatschi auch gemeinsam erlebt irgendwie.
Ja, oh ja.
Klar bin ich auch nicht im Frieden meiner selbst so, aber du hast mir wirklich für mein Leben ein sehr großes Geschenk gemacht. Wirklich, dafür möchte ich mich bedanken.
Vielen Dank, Hanna. Danke.
Ich habe gedacht, vielleicht ist es ganz schön. Ich bin mir nicht sicher, dass alle ZuhörerInnen zu tief schon in diesem Thema drinnen sind. Ich möchte alle dazu ermutigen, dein Buch zu lesen. Aber ich wollte trotzdem ein paar Basics mit dir am Anfang besprechen. Zum Beispiel eben, wie, du hast das ganz, ganz toll in einer Stelle beschrieben, wie Leute so herumdrucksen, wenn sie mit dir ein Interview haben. Wie sagt man denn jetzt? Also ist sie jetzt so? Wie willst du bezeichnet werden und gibt es politisch korrekte Wörter oder weißt du, oder charmante Wörter, Wörter, die nicht verletzen? Also wie könnte man da einen guten Umgang und einen korrekten Umgang mit dieser Sprache finden?
Also ich nenne mich ja selbst wieder dick seit ein paar Jahren oder im Buch habe ich auch den Begriff dick-fett gewählt, damit man nicht irgendwie unterscheidet, was ist jetzt dick und fett, weil das ja auch wieder sowas ist, wo man Menschen ausschließt. Es gibt irgendwie gar keine richtigen Grenzen, ne? Wer ist jetzt dick und fett? Ich selbst nenne mich dick, weil das für mich so eine Art, ja, so der Befreiung auch ist, weil die viele, viele Jahre, vor allem in meiner Kindheit und meiner Jugend, aber auch eigentlich bis vor ein paar Jahren war, dick war's. Ich hätte mich niemals als dick bezeichnet und wäre super sauer gewesen, peinlich berührt und hätte mich total geschämt, wenn jemand gesagt hätte, dass ich dick bin, weil ich es als was Negatives gesehen hätte und als was Abwertendes. Und ich benutze den Begriff für mich selbst eben wieder und viele andere FettaktivistInnen wählen den Begriff auch. Ich würde aber trotzdem immer versuchen, jemand anderes nicht unbedingt mit dem Begriff zu beschreiben, weil die allermeisten Leute natürlich noch nicht so weit sind. Ne? Ich würde es eher wirklich als so eine Selbstbeschreibung wählen. Da fällt mir immer wieder auf, das ist wirklich in so vielen Interviews jetzt schon passiert, dass dann entweder während im Interview oder auch im Anschluss dann oder auch bevor man anfängt, wird dann so gefragt, wie darf ich dich denn nennen? Und dann sagen sie das Wort dick gar nicht, weil es ihnen gar nicht über die Lippen kommt. Oder sie sagen halt, ja, du bist doch aber gar nicht wirklich dick. Also es ist so, dass sie mir dann noch so meine eigene, dass sie mir das so absprechen, dass ich dick bin, weil halt dick ist ja nicht nur... Klar ist es eigentlich ja nur eine Beschreibung einer Form, einer Körperform, aber in unserer Gesellschaft fließt da ja nochmal ganz viel rein, also ganz viel Bedeutung, ist so aufgeladen, vor allem mit eben negativen Eigenschaften. Also wenn wir dick sagen, dann meinen wir eben auch faul, oft hässlich, weniger wert, bewegt sich vielleicht nicht richtig. Also all sowas, was eben in unserer Gesellschaft als was Negatives gilt. Und wenn ich dann jetzt so daherkomme und sage eben, ich bin dick fett, dann irritiert das natürlich viele Leute, weil sie vielleicht gar nicht als was Neutrales hören. Also die sehen dann eher so diese Abwehr darin. Also ich finde gut, wenn man zum Beispiel, wenn man unbedingt einen Körper von einer anderen Person beschreiben muss oder noch nicht so weit ist, sich selbst zum Beispiel, wenn man in einem größeren Körper lebt, wenn man sich selber noch nicht als dickfett bezeichnen kann, was ja auch voll in Ordnung ist, kann man mehrgewichtig wählen und nicht übergewichtig, weil über eben dieses Wort über genau auch wieder signalisiert, dass es über einer bestimmten Norm ist, die wer auch immer irgendwann mal eingeführt hat und das eben auch schon wieder so eine Wertung ist, vor allem eine Abwertung ist.
Das würde ja beim Begriff Übergröße ja passieren. Also es würde ja bedeuten, es gibt eine Normalgröße, so wie es ja auch leider in der Konfektionsgrößenordnung sozusagen leider immer noch ist. Ne? Es geht dann Normalgröße, Gänsefüßchen sozusagen, bis Größe circa 42. Ne? Und alles drüber ist dann irgendwie leider Plus Size oder Übergröße falsch benannt, weil es ja gar kein normal gibt.
Eben, es ist ja alles normal. Das ist ja genau das. Ja. Es ist ja eigentlich alles normal. Aber dieses Übergröße oder Plus Size signalisiert ja auch schon, dass man halt nicht die Norm ist, dass man rausfällt, dass man ein Sonderfall ist. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das ändern können. Ich sag, wir beiden das ändern können. Aber ich würde es mir total wünschen. Ich würde mir überhaupt wünschen, dass wir versuchen, Körper wirklich wertschätzend zu beschreiben. Und wenn man wirklich in die Verlegenheit kommt, den Körper einer fremden Person zu beschreiben, dann eben auch die richtigen Worte zu nehmen. Und ich frage mich gerade, wo man, wenn man jetzt nicht bei der Polizei arbeitet und vielleicht eine Fahndung rausgeben muss und da einen Körper beschreibt, wo man sonst noch über eine andere Person spricht und dann deren Körper.
Würdest du denn dafür plädieren, dass man generell aufhört, andere Körper zu bewerten?
Also Körper bewerten finde ich eigentlich total daneben. Also genau das ist es ja. Wir machen es natürlich eigentlich konstant. Also wir bewerten ja die Körper schlanker, normschöner Menschen eigentlich die ganze Zeit. Und in dem Moment, wo aber jemand eben aus dieser Schublade rausfällt, also nicht dieses Normschöne widerspiegelt oder eben nicht schlank ist, dann fällt es uns auf einmal auf, wie schwierig das ist, ein neutrales Wort zu finden, um einen Körper einfach neutral, ohne jetzt quasi abwerten zu beschreiben. Mhm. Und na klar, ich meine, das Ziel wäre natürlich, dass wir uns A, nicht ständig miteinander vergleichen und natürlich Körper nicht bewerten, abwerten. Aber wir leben ja leider in so einer Gesellschaft, in der eben diese ideale Form schlank ist und die überall uns quasi entgegenfliegt. Also egal, was wir uns anschauen oder ob wir an der Bushaltestelle stehen oder ob wir eine Fernsehserie sehen oder irgendeine Werbung bei Instagram angezeigt wird. Wir sehen halt einfach immer diese eine schlanke Form. Und das macht natürlich dann auch was mit uns. Obwohl wir ja, ich meine, die Durchschnittsgröße in Deutschland ist 42, 44. Mhm. Das finde ich immer wieder so erstaunlich. Als ich das auch rausgefunden habe, dachte ich auch, hey, wie kann das denn sein, dass das die Durchschnittsgröße ist, Konfektionsgröße für Frauen und es aber bei den aller meisten Labels bei 42 aufhört und was machen denn
und im Schaufenster eine 34 hängt.
Genau, also. und nie die anderen Größen gezeigt werden, aber ja ich denke, da sind wir noch mega weit davon entfernt. Vor allem, also was mir eben immer so auffällt, ist, wenn ich mich so zeige, wie ich jetzt bin, also in meinem neuen, größeren, dicken, runden Körper, dann kommt allermeistens, also gerade gestern auch wieder nach dem Post, da habe ich genau darüber geschrieben, dass es so interessant ist, dass mir jetzt, wo ich eben jetzt einen größeren Körper habe, dass jetzt mir zu meinem Mut gratuliert wird. So, was meint ihr denn mit meinem Mut? Jetzt, weil ich halt so dick bin, jetzt brauche ich Mut, um mich zu zeigen. Also so dieses, ich weiß natürlich schon genau, was die Leute damit meinen, aber es ist auch jedes Mal wieder so erstaunlich, ne? Jedes Mal wieder so, oh wow, könnte ich ja nicht. So, wow, danke, da hast du, wolltest mir eigentlich ein Kompliment machen, aber eigentlich ist es eine Abwertung. Also so, was willst du mir denn sagen? Du würdest dich so nicht zeigen. Und ich finde, das zeigt mir immer schon, dass wir halt noch überhaupt nicht so weit sind.
Du veröffentlichst ja auch eher positive Kommentare als negative Kommentare, was ich ein total, ich habe es durchblickt, ist ein total super Move, weil es total positiv stimmt, ne? Und Negativität bringt uns auch leider irgendwie nicht weiter. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, ne? Obwohl du ja natürlich sehr viele positiv inspirierst, folgen dir Leute, die trotzdem negative Sachen zu deinem Körper schreiben. Und zwar nicht nur negative, sondern manchmal auch richtige Scheißkommentare.
Ja, da sind 99,9% nicht Menschen, die mir folgen, sondern es kommt ja allermeistens dann, wenn ich irgendwo anderes, also gerade jetzt natürlich, als das Buch rausgekommen ist, hatte ich ja viele Interviews und auch jetzt in Medien, die, wo ich vielleicht sonst noch nicht so stattgefunden habe, wie Deutschlandfunk oder auch ZDF oder so ganz andere Medien, die vielleicht auch sonst gar nicht so viel über Körperdiversität oder Schönheitsvorstellung oder Schlankheitswahn oder was auch immer bringen. Und gerade solche Beiträge rufen dann wirklich so Leute auf den Plan. Das war, ist dann manchmal schon ganz schön hart, was da kommt. Vor kurzem hatte ich das jetzt mehrmals in diesem Jahr schon. Das kommt dann so geballt. Das sind dann halt so viele Leute, vor allem auch Männer tatsächlich, die das Gefühl haben, sie könnten mir sagen, dass ich mit meinem Körper falsch umgehe, dass ich auf meinen Körper nicht achte, dass mein Körper nicht schön wäre, dass sie den hässlich finden, dass ich mich halt verändern soll, weil sie finden, ich bin nicht schön und dürfte mich nicht zeigen, weil ich einen ungesunden Lebenswandel vermitteln würde oder zeigen würde. Und das sind aber nie meine FollowerInnen, sondern das sind wirklich Menschen, die von außen kommen und die vielleicht mit dem Thema auch noch nie was, ja, noch nie in Berührung gekommen sind oder so. Mhm. Aber was mich immer wieder überrascht, ist schon, dass da so viel Hass auch dabei ist.
Für ein Thema, das sie eigentlich gar nichts angeht, weil es ist ja, das schreibst du immer wieder in deinem Buch, dass es dein Körper ist. Du kommst ja aus deinem Körper genauso wenig raus wie ich aus meinem. Ne? Genau. Wir sind ja lebenslang da drin und deswegen klingt das ja immer so leicht. Freunde dich am besten damit an, weil wir kommen da alle nicht lebendig irgendwie raus, aber es ist irgendwie das Schwierigste der Welt und dann bin ich wirklich sprachlos, wenn Leute etwas kommentieren, was sie weder was angeht noch ihnen gehört.
Ich glaube, bei Männern ist es oft so, dass es tatsächlich dadurch kommt, dass sie wirklich das Gefühl haben, dass Körper von Frauen etwas ist, das ihnen gehört. Also das ist in den letzten Monaten ist es so oft passiert, dass ich so viel darüber nachgedacht habe, woher das kommt, woher diese Männer, diese oft viel jüngere Männer, aber auch gleich alt oder älter, woher die wirklich dieses Selbstbewusstsein nehmen und diese Dreistigkeit, wirklich mir bei Facebook eine Nachricht zu schreiben, ob ich eigentlich schon mal meine Schilddrüsenhormone getestet habe, weil das wäre ein Grund, warum ich so dick bin. Und ich habe dem auch dem einen zurückgeschrieben, so, es ist super übergriffig, einer fremden Person sowas mitzuteilen. Also ich kriege ja manchmal auch E-Mails oder so. Also überall poppen die Leute dann auf. Also das hat schon auf jeden Fall was gerade bei Männern damit zu tun, dass sie wirklich das Gefühl haben, dass sie absolut im Recht sind, mir als Frau das zu sagen, dass ich was falsch gemacht habe oder dass ich auch hässlich wäre für sie, dass sie mich hässlich finden und ich sowieso keinen Freund finden würde, weil keiner möchte eine dicke Freundin. Das war jetzt so meine letzte, Aha. Ich glaube vorgestern. Das dachte ich so, ja, Jonas, danke. Ich möchte da auch nicht in dich verliebt sein. Ja.
Und da lachst du. Ich kann es
nicht. Ich stumpf halt ab, ehrlich gesagt. Also ehrlich gesagt, mich bestätigt das dann auf der einen Seite auch, dass es halt wirklich noch ein langer Weg ist und dass ich zwar manchmal das Gefühl habe, puh, jetzt habe ich schon so viel darüber geredet und mit so vielen verschiedenen Medien darüber geredet und das Buch geschrieben und es gibt so viel Feedback, positives Feedback und so viele haben sich auf den Weg gemacht, sich anzufreunden mit dem Körper oder so wenigstens sich selber nicht mehr zu hassen, aber es gibt halt trotzdem noch so viele Leute, die so drinstecken auch in dieser Diätkultur und die auch so davon überzeugt sind, dass es eben auch wirklich stimmt, dass es wirklich stimmt, was du vorher auch gesagt hast, was deine Überzeugung war, dass in jedem Körper automatisch ein dünner Körper drinstecken muss, dass man es einfach noch nicht hart genug versucht hat. Was ich auch dachte, das ist, was ja das ganze erste Kapitel eigentlich sagt in meinem Buch. Als ich das geschrieben habe, habe ich auch die ganze Zeit geweint, weil ich mein altes Tagebuch gefunden habe, das voller Selbsthass ist und das ist voller schrecklichen, also wirklich abwertenden Gedanken. So dieses eine Passage, die ich gerade noch mal gelesen habe, wenn es dann nur noch so um Gramm geht, ne? Wenn es dann nur noch so um, ich muss es endlich schaffen. So dieses, ich war so verzweifelt damals, weil ich wirklich dachte, mein Selbstwert hängt mit meinem Gewicht zusammen. Und dann kommen jetzt irgendwelche Leute daher, so 30 Jahre später, und sagen mir dann so mit erhobenem Zeigefinger, ich glaube, du hast es einfach noch nicht richtig probiert. Du musst einfach mal ein bisschen weniger essen. Das ist echt so, puh, ey, wirklich. Es ist so, wow. Wirklich wow. Aber ich bin stark und ich könnte das, glaube ich, auch nicht machen, wenn ich nicht wirklich wie so ein, Juli sagt manchmal, also mein Sohn, für die HörerInnen, die das nicht, mein Sohn, der meinte vor kurzem zu mir, Mama, du bist wie eine Wikingerfrau. Und ich glaube es, jetzt wo er es gesagt hat, ich habe das Gefühl, ich war eine Wikingerfrau, aber eine, die kämpft, eine, die mit so einem Schwert, die vorne dran steht und genauso fühle ich mich manchmal. Das Bild war so gut, ich fühle mich genauso. Ich stehe vor ganz vielen Menschen, vor ganz vielen Frauen vor allem und kämpfe dafür und ihr kommen alle nach. Ich schlag schon mal die Spur frei so und den ganzen Leuten auf die Finger, die uns immer wieder sagen wollen, so nein, ihr müsst euch verändern, ihr müsst weniger sein, ihr müsst schrumpfen, ihr müsst dünner sein, ihr müsst Fett verlieren, was auch immer, den haue ich alle eins auf die Finger mit meinem Schwert und dann könnt ihr auf die Rübe auch und dann könnt ihr alle nachkommen und dann besetzen wir diese Spaces, wo die frei sind. Aber das sehe ich halt dann oft in solchen Nachrichten, zum Glück.
Ich glaube, das ist der erste Podcast, wo mir die Tränen kommen. Ich habe noch nie, sonst spreche ich ja auch mehr über Skincare und irgendwie sowas, ne? Ich habe ja erst letzte Staffel angefangen, über Beauty Plus zu sprechen und da kommen jetzt dann schon langsam solche Themen, ne? Also krasses Bild von dir, I love it. Weißt du, ich habe eine Passage mir unter, was heißt eine? Ich habe ganz viele unterstrichen. Darf ich das vorlesen?
Ich kann es auch vorlesen, wenn du willst.
Dann bitte du, Seite 114.
Oh Gott.
Warum?
Ich weiß ja nicht, was es ist.
Ich habe einen traurigen Smiley daneben hingemalt.
Wo denn, bei 114?
Ab, es ist anstrengend.
Ah, okay.
Bis Widerspruch.
Ah, okay. Es ist anstrengend, in einem Körper zu leben, der nur mit negativ aufgeladenen Worten zu beschreiben ist. Ich möchte sagen können, dass ich dick bin, ohne dass andere davon auf meinen Charakter schließen, aber es geht nicht. Ich kann das korrekte Wort für meinen Körper nicht ohne weiteres beanspruchen. Jeder sieht zwar, dass ich dick bin, aber ich soll mich um Himmels Willen nicht so nennen. Das ist ein unangenehmer Widerspruch.
Ich fand ganz, 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 ganz krass in dem Buch, dass ich plötzlich gemerkt habe, wie komplex dieses Thema ist. Und ich finde, die Passage hat das für mich, also es ist ja immer der Leser, die Leserin, mich hat das total mitgenommen, weil ich dann gedacht habe, da steckt so viel drinnen zu dieser Sehgewohnheiten, die in unsere sprachlichen Gewohnheiten umgegangen sind, die Vorurteile, der Blick auf sich selber. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass jemand der sogar so denkt, aber sich selber auch ganz viel Hass gegenüber hat. Und die kurze Passage hat das für mich
echt
so...
Echt lustig, interessant, ja.
Ja, also mich hat das total geflasht, weil ich dann gedacht habe, jeder sieht zwar hin, dass ich dick bin, aber ich soll mich um Himmels Willen nicht so nennen. Das ist ein unangenehmer Widerspruch. Und da steckt so viel drinnen von dem, was wir in anderen Leben da herumwursteln. Was hat mich das zu interessieren so? Und dann kam eine Sache und da hat es mich dann richtig, richtig, richtig kalt erwischt. Und zwar ein Gedankenmuster, das ich lange gedacht habe und das nicht richtig war. Und da habe ich wirklich ganz, ganz viel dazugelernt. Ich habe auch ganz, ganz lange geglaubt, dass ich Menschen mit einem Übergewicht beschützen müsste vor gesundheitlichen Risiken. Und ich habe geglaubt, dass ich das schon mal sagen müsste sozusagen, dass das alles in Ordnung ist, dass ich das ganz cool finde, wie man das so macht und dass man dazu steht und so weiter. Aber, ne, du hast auch die Passage mit dem Bauchfett drin. Weißt du eigentlich, wie ungesund Bauchfett ist? Ja, da hat es mich echt kalt erwischt, muss ich sagen. Und ich weiß, dass das bei mir, meine Sehgewohnheit habe ich umgestellt über viele Jahre. Aber das war so ein Überbleibsel. Ja, es ist so ein gesundheitlicher Faktor, der immer wieder angesprochen wird. So. Und ich habe dich ja auch mal gefragt, was sagst du, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ja, Melody, aber gesund ist das nicht.
Ja, das ist ja die Frage, die mir von ganz vielen immer gestellt wird. Und da kann ich vor allem mit meiner eigenen Geschichte ja antworten. Also A, kann ich ja nicht für alle dicken Menschen sprechen. Und dann, also bei mir, bei meiner Geschichte ist es ja genau andersrum. Also jetzt, wo ich nicht mehr jeden Tag quasi mich unterernähre, mich mangelernähre, exzessiv Sport mache, physisch und psychisch krank bin, jetzt geht's mir gut. Jetzt wiege ich aber deutlich mehr als früher. Und jetzt macht sich auf einmal jeder Hans und Franz, den ich überhaupt nicht kenne, machen sich sehr viele Leute auf einmal um meine Gesundheit Gedanken oder werfen mir das eben so in den Kopf. Also mir ist schon aufgefallen, dass ich jetzt in einem großen Körper lebe. Vielen Dank. Und auch wenn ich jetzt krank wäre, wie auch immer das zurückzuführen ist, dürfte ich mich ja trotzdem hoffentlich auch in meinem Körper gut und stark fühlen. Diese 30 Jahre, in denen ich wirklich krank war und an Essstörungen gelitten habe, magersüchtig war und wirklich so traurig war und so voller Schmerz und voller Wut auf meinen Körper, der nie das gemacht hat, was ich wollte. Ich war so dünn und fühlte mich aber gar nicht dünn, also hatte immer noch das Gefühl, mein Körper ist falsch. Ich war so, als gehört mein Körper gar nicht zu mir, als stehe ich so neben ihm. Also das könnte ich ihm auch nicht vertrauen, weil ich immer das Gefühl hatte, das wurde mir als kleines Mädchen ja schon gesagt, du musst mal aufpassen, du bist mal so ein Mädchen, ne? Guckst einen Kuchen an, dann bist du schon, dann hatte ich natürlich riesengroße Angst, dass mir genau das passiert. Also wo fing das ja an? So dieses, weil dick was war, das ich unter allen Umständen vermeiden musste. Nie hat mal einer gesagt, naja, es gibt halt dicke und dünne und vielleicht bist du einfach dicker. So. Und das ist einfach voll normal. Das hat nie einer gesagt. Bis heute hat es noch keiner zu mir gesagt. Ich meine, jetzt sage ich selber zu mir, aber und ich weiß jetzt durch die Erfahrung, durch das Buch, spiegeln mir das ja ganz viele Frauen. Also gerade heute Morgen hat mir eine geschrieben, die meinte, wow, das ist mir gar nicht aufgefallen. Sie musste als Kind bis heute, wenn sie bei ihren Eltern zu Besuch ist, liegt im Badezimmer neben der Waage so ein Zettel, wo man sein Gewicht eintragen muss. Und wenn man am nächsten Tag weniger hat als davor, hat sie wohl eine Belohnung bekommen. Und es ist heute noch so. Und es ist eine junge, erwachsene Frau. Und sie meinte, es ist ihr gar nicht aufgefallen. Dass sie dachte halt, das ist normal. Aber sowas habe ich ja auch erlebt. Also so dieses, wir wachsen in so einer Gesellschaft auf, in der, was ich im Buch auch mehrmals geschrieben habe, in der dieser dünne Körper einfach über allem steht. Und deshalb wundert es mich gar nicht, dass wir alle diese Vorstellungen in uns tragen und dass du halt auch diese Gedanken hast. Also gut ist natürlich, wenn es uns auffällt. Also mir ist es ja auch aufgefallen, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich diese Gedanken immer noch habe, wie ich immer noch auf größere Körper gucke. Also diese Fettfeindlichkeit, die man so internalisiert hat, die habe ich auch, die hast du, die haben wir alle, weil wir eben genauso aufwachsen. Weil uns das eben von ganz früh gesagt wird, du darfst nicht, du musst, bla bla bla. Aber dieses Gesundheit, das ist wirklich was, ich habe da oft das Gefühl, das ist für viele, scheint das so ein Punkt zu sein, von dem sie überhaupt nicht runterkommen können. Und ich finde, das impliziert ja auch so ein bisschen, als hätten alle Menschen, die in größeren Körper leben, automatisch was falsch gemacht. Was mir jetzt auch gesagt wird, wenn dann Jonas mir schreibt, hast du schon mal mit Sport versucht? Weißt du, wo ich auch dann denke, so, ich war 3-4 Mal in der Woche auf dem Eislauftraining, 1,5 Stunden am Abend bei 0 Grad und das ist mein Körper. Und auch wenn ich 5-mal in der Woche zum Training gehe, das ist mein Körper, der verändert sich nicht. So, der wird nicht automatisch.
Dünner. Aber das ist ja eher, Jonas sitzt ja dann auch in diesem Gefängnis weiter, weil Jonas auch glaubt, in unserem Kern sind wir alle die gleiche Erdnuss, nur die Schale ist manchmal voluminöser und manchmal vielleicht schlanker sozusagen. Also ich will den Jonas überhaupt nicht in Schutz nehmen, den blöden
bin, Jonas. Aber nee, ich habe genau. ja selber für meinen Körper gedacht.
Ja.
Ich muss nur noch mehr trainieren.
Genau.
Ich muss noch ein bisschen mehr oder noch ein bisschen weniger, nämlich essen oder genau. mehr trainieren. Nur dann erst werde ich das erreichen sozusagen.
Das war auch, ist auch wirklich bezeichnend. Als ich magersüchtig war und super mager war und andauernd in der Schule umgekippt bin und also fahl aussah, keine Energie hatte, kaum die Treppen hochgekommen bin, eine Depression hatte. Keiner hat sich gesorgt um meine Gesundheit. Niemand. Ganz im Gegenteil, Leute aus meinem Umfeld, MitschülerInnen haben sogar noch gesagt, Mensch, toll, kannst du mir mal sagen, wie du es gemacht hast. Also ich wurde eher noch mit so einem,
gelobt.
Genau, für meine Disziplin, so ich könnte das ja nicht. Wo ich auch jetzt im Nachhinein denke, ich war ein junges Mädchen, also wieso denn nicht mehr jemand auf den Gedanken gekommen ist, dass das nicht normal ist, dass es nicht gesund ist, dass das nicht gut ist für jemand, der noch im Wachstum ist oder in der Entwicklung ist, da mal zu fragen, hey, geht's dir eigentlich gut? Das ist ja auch eine gute Intervention, also gar nicht unbedingt zu sagen, was ja dann oft Leute sagen, ist doch mal was oder so. Das bringt ja nichts, ja. wenn man jemand essgestört ist. Aber auf der anderen Seite, genau zu diesem Thema Gesundheit, finde ich auch, was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Also auch wenn es wirklich Menschen gibt, die ein hohes Gewicht haben und die vielleicht irgendwelche Erkrankungen haben, Diabetes, whatever, sind die dann weniger wert? Also dürfen die dann nicht genauso frei leben und ohne Diskriminierung leben dürfen, wie alle anderen Menschen auch? Und das ist so interessant, weil es gibt so viele Studien dazu, dass diese ganzen Diskriminierung und Abwertung und Hänseleien, die Menschen erleben in größeren Körpern, dass die vor allem krank machen.
Wenn wir nur aufhören würden, über andere Körper zu urteilen sozusagen, also vor allem übrigens auch im Positiven.
Genau.
Weil ich habe gerade neulich einen Kommentar von einer Leserin bekommen, das war ein guter Kommentar, aber er hat mir nicht gut getan. Sie hat geschrieben, Topfigur. Und dann habe ich mir gedacht, ja, weil ich glaube, ich da so da stand, da sah ich schlanker aus, als ich bin, also werde ich dafür gelobt. Das ist doch total scheiße.
Naja, das ist halt, ja, das ist halt der Unterschied, ne? Topfigur, aber bei mir, boah, super, dass du so mutig bist, könnte ich ja nicht. Also ist ja genau das, ne? Du wirst als schlank gelesen, ich werde als dickfett gelesen und dann genau, was einem quasi passiert. Also dieses Lob kennen wir ja auch alle, ne? Als Frauen. Und ich meine, ich habe davon gelebt. Also dieses Lob für meine Figur, für meine schlanke Figur, das war mein quasi Lebenselixier. Das hat quasi meine eigene Wertschätzung auch beeinflusst, wie ich mich selber gesehen habe und wie ich selber mit mir umgegangen bin, wenn jemand gesagt hat, Mensch, du hast ja toll abgenommen. Das war für mich, das war das, was ich gelebt habe und wofür ich all die Jahre gehungert habe. Ja, ich bin da auch, ich glaube,
man weiß ja nie, was es mit dem anderen macht. Und ich, plötzlich komme ich da wieder in so ein altes System rein, weißt du, wo ich echt dachte, das ist ganz weit weg irgendwie so. Und deswegen, wie schön wäre es, wenn es gar nicht mehr stattfinden würde.
Für viele, viele Menschen ist das eben immer noch was, was quasi mit einer Anerkennung verbunden ist. So von wegen, oh ja, ich habe auch echt hart daran gearbeitet. Was ja in dieser Diätkultur eben auch belohnt wird, dass es eine Anerkennung gibt und eine Wertschätzung. Und das ist super problematisch. Aber ja, ich bekomme ja manchmal auch so Kommentare dann eben genau die andere Richtung, ne, mit diesem Mut und toll und könnte ich ja nicht. Ich versuche das dann auch dann immer für mich so, ich kann auch nicht mehr auf jeden Kommentar antworten, aber so, ich weiß, woher das kommt, aus welcher Einstellung das kommt, aber es ist auf jeden Fall noch an einem anderen Punkt, als dem, an dem ich jetzt bin. Aber ist auch in Ordnung, wir sind ja alle an unterschiedlichen Punkten.
Gleich geht's weiter mit Melody, unserem Gespräch und einem so wichtigen Thema, wie ich finde. Jetzt folgt aber nochmal ein kleiner Gruß von meinem Sponsor dieser Podcast-Episode, Yves Rocher. Vorhin hatte ich euch ja schon was zu den genialen Duschgel-Konzentraten von Yves Rocher erzählt. Diese Duschgel-Konzentrate gibt es übrigens in 7 Duftrichtungen, und zwar Mango, Lotusblüte, Himbeere, Granatapfel, Vanille, Olive und Lavendel. Und es klingt so lecker, wenn man das so vor sich hin sagt. Meine 3 Favoriten sind übrigens ganz klar Vanille, Mango und Granatapfel. Das ist quasi ein echter Genuss für die Sinne. Ich war am Anfang etwas skeptisch, weil die Flaschen wirklich sehr klein sind. Aber ich habe es dann ausprobiert und ich bin seit der ersten Anwendung wirklich total begeistert, weil das Duschgel-Konzentrat wirklich funktioniert. Der innovative Ventilverschluss gibt nämlich genau die richtige Menge Duschgel ab, die man für einmal duschen braucht. Ein Tropfen ist wahnsinnig ergiebig und reicht wirklich für den gesamten Körper. Ich freue mich, dass ich also mit jeder Dusche also nicht nur Produkt und bei mir auch Wasser spare, sondern mit der Verpackung auch ein wenig einsparen kann. Außerdem tut ihr mit jedem Kauf der Umwelt auch etwas Gutes, denn pro gekauftes Duschgel-Konzentrat lässt Yves Rocher einen Baum pflanzen. Genau, das bedeutet, ein gekauftes Duschgel-Konzentrat ist gleich ein gepflanzter Baum. Alle Beauty-Produkte findet ihr online unter www.yves-rocher.de.
Da lässt er sich ganz herrlich im Online-Shop stöbern. Mein Tipp, falls ihr eine Bestellung losschickt, legt auf jeden Fall die Intense Metamorphose-Mascara mit ins Warenkörbchen. Ihr kennt die ja schon aus meinen Insta-Stories. Ich finde die ganz großartig. So eine schöne Wimperntusche, die Klimperwimpern macht, die einen super langen Halt den ganzen Tag hat und trotzdem abends auch wieder sich ganz spielend leicht entfernen lässt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude mit eurer Beauty-Bestellung. So, ich habe noch eine Stelle.
Okay, du blätterst.
Auf der Seite 106 gibt es einen Absatz. Ab die angeblich neuen Erkenntnissen bis zum Seitenende sozusagen. Würdest du es vorlesen, Mello?
Ja, klar. Die angeblich neuen Erkenntnisse und himmelhoch jauchzenden Versprechungen jedes Diätprogramms ließen mich am Ball bleiben. Wenn ich eine neue Anleitung fand, wie ich in den nächsten 2 Wochen essen sollte, um die 3 Kilo zu verlieren oder den Bikini-Body zu bekommen, spürte ich jedes Mal kurz Erleichterung. Ich wollte den AutorInnen glauben, dass sie letztendlich den Weg zum Traumkörper gefunden hatten. Und endlich hatte ich wieder etwas, woran ich mich halten konnte. Ich müsste nicht mehr ohne Plan durch den Supermarkt irren, ständig der Gefahr ausgesetzt, doch das Falsche zu kaufen. Wenn ich einen Tag nach Vorgabe geschafft hatte, fühlte ich mich in der Tat besser. Schließlich glaubte ich, etwas Gutes zu tun, für mich und die Gesellschaft, der ich bald nicht mehr mit meinen Ausmaßen auf den Nerv gehen würde.
Also irgendwie klingelte der bei mir irgendwie so ganz, ganz, ganz viel. Und die Notiz erinnert mich an Skincare, beziehungsweise das erinnert mich gefühlt an alles. Ich habe mir gedacht, ja, so ist es. Also so läuft das ganze System, diese Anleitung, die 3 Kilo, der Bikini-Body. Und bei mir ist es mit der Skincare nichts anderes. Ich merke, dass die Leute so lost sind auf dem ganzen Skincare-Markt sozusagen. Du schreibst, und endlich hatte ich wieder etwas, woran ich mich halten konnte. Ich müsste nicht mehr ohne Plan durch den Skincare-Dschungel irren, um die perfekte Haut zu kriegen, diese glatte Haut zu kriegen. Und das zielt auf ein Thema ein, dass es nie genug ist. Man nie schlank genug, dünn genug, glatt genug, normalhäutig genug, Poren, flawless.
Was ist bitte normal? Ich weiß, was du meinst. Porenlos
genug. Ja, geht das alles in so eine Richtung, wo ich denke, es reicht irgendwie nie. Und uns wird immer so vorgegaukelt, wir müssten nur noch, also es gibt jetzt wieder einen Plan, wieder ein Produkt, wieder einen Weg, wieder eine Erkenntnis, dass wir aus dem ganzen Dirty Business rausgezogen werden. Egal, ob es unser Körper ist, unsere Haut ist or whatever.
Ja, es ist halt dieser Traum. Also in der Diätkultur ist es ja dieser Traum und das kann man ja auf alles andere auch überstülpen. Das ist halt wirklich, wir laufen eigentlich so durch diese Welt und vor uns baumelt so eine Karotte. So, wenn du erstmal, und das gilt ja für alle, jetzt nicht nur für dickfette Menschen wie mich, sondern das fand ich ja auch so irre, dieser Fakt, das ist ja nur so ein Fun Fact, dass die allermeisten Bauchweckhosen in Größe 36 und 38 verkauft werden. Und ich finde, das sagt schon wirklich alles. Das passt halt dazu, ne? Es reicht halt nie. Es geht halt immer noch dünner, es geht immer noch schmaler, es geht halt immer noch weniger. Und das ist so dieser Traum. Und das ist bei der Skincare genauso wie beim Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist bei der Diätkultur, die ja über diesem Ganzen steht. Da geht es ja auch um Jugendlichkeit. Also diese Jugendlichkeit, Schlankheit ist ja quasi eins. So. Und wir sollen aber den Traum ja nie erreichen, denn immer, wenn man ganz kurz davor steht, wenn man denkt, man steht ganz kurz davor, man denkt, okay, jetzt nur noch diese eine Diät, nur noch komm, dieses eine Programm, so diese eine App lade ich mir runter, als vor kurzem diese ganzen Intervallfasten-Apps runtergeladen sind und alle dachten, das ist jetzt so eine ganz neue Sache. Am Ende ist es halt genauso, einfach eine schnöde Diät, die heißt halt jetzt nur mega cool Intervallfasten und hat eine mega coole, süße App und mit coolen Fotos und man kriegt coole Nachrichten und irgendwelche coolen InfluencerInnen bewerben das. Aber es ist genau der gleiche Scheiß, sorry for the language, aber wie Weight Watchers oder wie alle anderen Programme. Und das ist halt genau das. Ich meine, wer profitiert halt davon am Ende? Wir sollen es halt nie erreichen. Egal, wie dünn wir sind, egal, wie unsere Haut aussieht, egal, wie wir unseren Körper, ich meine, das ist ja bei uns beiden ja auch unsere Geschichte, egal, wie hart wir an unserem Körper gearbeitet haben, das Gefühl, endlich richtig zu sein und gut zu sein und schön genug zu sein und in meinem Fall eben auch schlank genug zu sein, der ist nie eingetreten. Egal wie wenig ich gegessen habe, egal wie viel ich gerannt bin, egal wie wenig ich quasi mir eingeführt habe, das klingt shady.
Okay, tell me more.
Naja, egal. Aber du weißt ja, genau. Also es reicht nicht, ja.
Ich finde das übrigens ein großes Lob an dich, dass du in diesem Buch keine Zahlen verwendest. So guttuend.
Das musste ich auch echt durchsetzen. Und das war auch in einigen Interviews musste ich dann wirklich darum kämpfen, Ich habe leider blöderweise, bevor ich das Buch geschrieben habe, steht in ein oder zwei Interviews eine Zahl, die ich natürlich jetzt nicht nenne, aber da haben die dann die Zahl aus einem anderen Interview raus und ich habe dann darum gekämpft, dass es online wieder rausgenommen wird. Und mir hat gerade witzigerweise, jetzt wo du sagst, vorgestern oder vor ein paar Tagen eine Followerin geschrieben, dass sie das wahnsinnig toll fand, dass da keine Zahlen sind, weil sie ganz große Angst hatte, das Buch zu lesen, weil es für viele ja auch ein Trigger ist. Also ich kann das gar nicht, es so viele Frauen haben mir geschrieben, krass, das ist, als hättest du mein Buch geschrieben, als hättest du meine Geschichte aufgeschrieben und das wusste ich vorher nicht. Jetzt muss ich gleich weinen, weil das war, dieser Prozess des Buchschreibens war so anstrengend, wenn du es ja mitbekommen. Ich habe dann wieder parallel eine Therapie angefangen, weil es mir nicht gut ging. Ich musste so tief da einsteigen in dieses, musste Kargebücher lesen, musste mich wirklich damit befassen, so ey, warum ist das eigentlich so? Und das war nicht mega angenehm. Ich wollte ein ganz anderes Buch schreiben. Das hätte ich auch schreiben können, aber das war so ein ganz distanziertes Buch. Das war so ein Buch, hey, ich bin Melody und ich erkläre euch jetzt mal, wie man euch selbst liebt.
Ein Sachbuch,
genau. Also so wirklich so, aber da merkte ich, bin ich selber überhaupt noch gar nicht an dem Punkt. Und ich muss da erstmal ganz genau hingucken und auch hingucken wollen und mir wirklich diese Zeit nehmen und diese wirklich so dieses mich hinsetzen und wirklich meine Geschichte angucken und wirklich so in mich reinhören, so warum war das denn wirklich so? Und dann so diese Sachen verbinden, die einzelnen Sachen verbinden. Und was, weißt du, was der allerwichtigste Punkt war, war wirklich so dieses mich selber auch so, ey, es ist alles gut, so krass, dass du das alles erlebt hast und du bist immer noch da, mein Körper ist immer noch da. Also so dieses, oh, ich wollte es fast sagen, mir selbst vergeben. Aber es war schon so ein bisschen dieses, wirklich die Empathie für mich zu entwickeln. So wirklich, was ich alles schon erlebt habe und was mein Körper alles erlitten hat und was er quasi mit mir durchgestanden hat. Das war für mich voll der wichtige Punkt, um dann halt das Buch zu schreiben.
Du weißt ja, dass wir da eine ähnliche Geschichte haben. Und ich habe da noch nicht so öffentlich drüber gesprochen. Und ich musste mich auch immer wieder dabei ertappen, dass ich manchmal super stolz auf mich war, wie wenig ich gewogen habe. Also heute auch noch, ne? Also das ist wirklich knapp des Todes irgendwie war. Und scheißegal, also das kannst du mit diversen Zahlen irgendwie sein. Aber genau, das ist total erschreckend. Weil eigentlich ist es total egal. Ne? Und das wissen Leute übrigens nicht, die nicht essgestört waren oder essgestört sind, dass du ja essgestört sein kannst und man es dir nicht mal ansieht.
Das gibt es auch. Es gibt ja auch viele Leute, die große Körper haben wie ich und die auch eine Essstörung haben und die dann nochmal anders leiden, weil man es denen halt von außen gar nicht ansieht. Das ist ja auch wieder so dieser Blick, den man hat auf Menschen mit Essstörungen, dass sie dann ganz abgemagert sein müssen oder eine bestimmte Optik erfüllen müssen. Aber das mit den Zahlen wollte ich gerade nochmal sagen. Das war für mich eine Stelle im Buch, die ich gerade nochmal gelesen habe. Und wo ich dann total angefangen habe zu weinen tatsächlich. Weil das war diese Stelle, wo ich geschrieben habe, dass ich mir abends das Maßband um den Körper mit Tesa gebunden habe, bevor ich eingeschlafen bin. In der Hoffnung, dass eben mein Körper über Nacht geschrumpft ist, um dann morgens zu kontrollieren. In der Hoffnung, dass es weniger ist. Wurde natürlich nicht wirklich weniger. Aber also das war hart, diese Zahlen zu lesen in meinem, ich habe ja meine Tagebücher noch von damals, diese Zahlen untereinander zu lesen, ganz akribisch aufgeschrieben. Daneben sah man teilweise, ich weiß nicht, ob es Tränen waren, vielleicht war es auch Wasser, aber ich dachte natürlich, es waren Tränen. Manchmal so Herzen mit so Glitzerstiften oder so Sad Smileys. Damals hat man echt auch schon Smileys, man hat die halt gemalt. Das finde ich so irre, dass man...
Aber Anfang das zeigt ja, wie jung du warst. Witzigerweise, Mello, genau diese beschriebene Szene hat mich auch total geflasht, weil es mich an was anderes erinnert hat in meinem Leben. Und es ist so krass, dass man plötzlich denkt, hey, damals war man ja alleine mit sich und diesen Gedanken. Du warst alleine genau. in dieser Parallelwelt. Ich war das ja so lange und das hört ja erst auch viele Jahre später in der Therapie auf. Weil wenn ich jetzt das von dir lese, ist es genauso wie diese Frauen, die sagen, hä, hast du mein Leben aufgeschrieben? Oder more or less, weißt du, wie krass, dass es parallel zu uns allen Frauen da draußen gab, die genauso da durchgegangen sind, geweint haben, gekämpft haben, weiß ich nicht. Und das berührt mich total, weil ich in dem Gedanken so alleine war. Das war meine kleine Burg.
Ja, genau. Ich weiß, als ich dieses erste Kapitel geschrieben habe, Geschichte eines Körpers, dass ich da immer noch dachte, wen interessiert das? Und naja, ich schreibe es mal auf. Aber es war dann irgendwie auch, also ich hatte das auch in meinem Exposé, deshalb war dann so, naja, ich sollte das schon aufschreiben. Und dann, jetzt ist es quasi ja draußen, aber ich habe es immer noch nicht gecheckt. Jetzt, erst wo es draußen ist, checke ich, dass meine Geschichte überhaupt nicht so individuell ist, wie ich dachte. Und dass mir das jetzt im Rückblicken nochmal total hilft, dass ich jetzt weiß, ey, so viele Frauen haben so still, wie wir ja auch oder wie ich auch vor mich hingelitten, ne? So dieses Gefühl zu haben, dass ich ja über Jahre hatte, so, dass ich Melanie, früher Melody jetzt, dass ich das als Einzige nicht schaffe. Ich bekomme das nicht hin. Weil ich mich, habe ja auch mit niemand darüber gesprochen. Und jetzt sind ja auch ganz viele Freundinnen von mir, die mir geschrieben haben, so krass, ich habe das, wusste das gar nicht. Weil ich mir jetzt selber auch eingestehen muss, ich habe das die letzten Jahre eben auch nicht so transparent. Wir haben da zwar oft drüber gesprochen, aber jetzt mit anderen Freunden habe ich da nicht drüber gesprochen. Aber so dieses, dass es immer noch ein Struggle ist. Dass es immer noch, wenn man so viele Jahre in einer Essstörung war, ist das ja nicht von heute auf morgen vorbei. Es wird auch nie vorbei sein. So dieses Muster habe ich und ich muss eben super aufpassen, da nicht wieder reinzurutschen in diesen Hass auf meinen Körper, dass er wieder nicht das macht, was ich von ihm mir wünsche. Dass er nicht so funktioniert, wie ich das will. Und das fand ich so krass, so dieses Bewusstsein jetzt zu haben. So ey, es betrifft einfach so viel mehr Frauen, vor allem Frauen, natürlich auch Menschen, aber so, wow, es sind halt so viele und wir leiden alle so still vor uns hin und so viele haben das Gefühl, dass ich eben auch beschreibe, so, ach komm, nur noch diese eine Diät, das muss doch funktionieren, so. Nein, es funktioniert nicht. 95% der Diäten funktionieren nicht und trotzdem gibt es ständig neue. Ich finde das so irre. Deshalb sind so viele Menschen unglücklich, vor allem Frauen und haben immer das Gefühl, ah ja, komm, die 3 Kilo.
Es verändert sich nichts, aber es ist natürlich schade, dass wir, also wir sprechen ja zu zweit, deswegen sage ich jetzt ganz bewusst wir, dass wir, obwohl wir ganz dünn waren, wir haben gedacht, wir wären glücklicher und waren es nicht. Ist das nicht also das ist so krank, finde ich. Es ist nichts Positives passiert. Im Gegenteil, es ist ja noch was, ich kann mich an eine gewisse Zeit in meinem Leben gar nicht mehr erinnern deswegen. Es ist total schade. Ich habe Zeit verloren. Ich habe ganz viel Zeit mit mir verloren sozusagen und das ist total traurig. Also das ist total...
Ja, was für tolle Momente uns da tatsächlich, also all die Momente, die ich dann auch lieber in meinem Zimmer saß und Seidenmalerei gemacht habe. Das hat man, ich bin ja ein bisschen älter als du. Und Brennnesseltee getrunken habe und alle anderen waren am Badesee oder eben ganz viele Sachen, Kleider nicht getragen habe, Sachen nicht gemacht habe. Es ist wirklich total traurig. Ich hoffe wirklich, dass so die Generation, die nach uns kommt oder eben die Generation, die neue Generation, da einen anderen Blick auf Körper hat und auch eine andere Wertschätzung.
Deswegen finde ich, alle müssen dein Buch lesen und sich damit beschäftigen. Unser Arbeitsplatz ist ja Instagram. Also es ist ja nun mal unser richtiger Arbeitsplatz. Und bei Instagram ist es ja so, dass, würde mal sogar behaupten, in keinem anderen Medium so viel Vergleich herrscht wie auf Instagram. Weil klar hast du die Zeitung, wo vielleicht mal ein Bild drinnen ist. Du machst aber Instagram und den Feed auf und zack, 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 hast du schon 4 Bilder gesehen in der gleichen Zeit. Stories noch viel schlimmer. Wie gehst du denn damit um? Hast du deinen Feed mittlerweile dir so gebaut, dass du dich nur noch wohlfühlst oder hast du vielleicht ein Learning sozusagen gezogen, was du auch den ZuhörerInnen mitgeben könntest, dass man sich auf Instagram aus diesem Vergleich rauszieht?
Es ist natürlich wahnsinnig schwer, sich nicht zu vergleichen. Das machen wir, das ist wahrscheinlich auch so ein menschliches Ding, dass man sich ständig dann vergleicht. Was mir sehr geholfen hat, war vor ein paar Jahren Accounts zu folgen von Frauen, von Menschen, die ähnliche Körper haben wie ich oder eben sehr viel größere Körper haben und die alle auch unterschiedliche Körper haben. Also jetzt nicht nur so curvy ist ja mehr so die Sanduhrfigur, sondern einfach Frauen, die wirklich dick fett sind, die eine ganz andere Proportion auch haben, die sichtbar größere Körper haben als ich. Ich weiß, als ich die ersten, das habe ich ja im Buch auch beschrieben, die ersten Male, dann die Fotos gesehen habe, war ich noch sehr irritiert davon. Meine Sehgewohnheiten waren da ja noch sehr auf dieses, also 100% auf dieses normschöne, schlanke, weiße Ideal und das ist es wirklich interessant. Ich habe dazu auch einige Studien gelesen. Also das Gehirn ist einfach faul. Das kennt es dann nicht. Und dann ist man erstmal irritiert und denkt, oh nee, komisch, finde ich so. Es braucht halt ein bisschen, ne, bis man sich dann gewöhnt hat. Und jetzt fällt es mir auch gar nicht mehr auf, dass ich so viel unterschiedlichen Körpern, so viel unterschiedlichen Menschen folge. Ich habe dabei auch echt ein bisschen gebraucht. Und ich weiß, dass mir immer noch schwer fällt, manchmal Accounts zu entfolgen. Dann denke ich, oh, jetzt habe ich der Person schon 4, 5 Jahre gefolgt. Aber manchmal ist es voll gut, so wirklich in sich reinzuhören. Mir hat es total wirklich geholfen, darauf zu achten, welche Inhalte ich konsumiere, wem ich folge und auch wirklich den Leuten, denen ich folge. Also wenn ich online bin, bin ich echt eine Like-Maschine. Also ich like alles weg so, weil ich das so für mich auch so als, ich finde es auch eine Wertschätzung. Ja. Also wenn ich weiß bei den allermeisten, wie viel Zeit und Energie da reinfließt und wie stressig das ja auch teilweise ist. Und gerade für Menschen, die einen größeren Körper sind, wenn die dann Fotos von sich posten in Unterwäsche oder in sexy Unterwäsche oder in Badeanzug oder whatever. Jedes Like freut einen einfach. Trotzdem habe ich das natürlich manchmal auch noch, dass ich dann denke, die haben schöne Pfannkuchen und ich nicht.
Ich komme vorbei.
Um es mal was total Wünsche. Banales nee, zu sagen. Weißt du, so. Es gibt natürlich auch, also ich habe das auch. Also vielleicht hilft das ja der ein oder andere und dem einen. Ich habe das auch, dass ich mir mal denke, aber ja, ich darf halt nicht so viel werden. Ne? Also ich mache ja auch Instagram immer wieder so Tage oder Wochen Pause, genau. Weil es ist halt einfach so ein Medium. Dadurch, dass es Fotos ist, dadurch, dass man nicht irgendwo quasi sich eine Leiter ans Fenster stellen muss, um reinzugucken, dadurch, dass man halt einfach schon überall reinglotzen kann in die verschiedenen Leben, bietet es halt einfach auch viel mehr Fläche, um dann am Ende sich zu vergleichen.
Ich glaube, und das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern ich glaube, manchen fällt es wirklich schwer, diese Accounts zu finden. Mhm. Es ist manchmal schwierig, klar, wenn du jetzt in die Explore-Funktion reingehst. Bei mir ist immer Ballett, Hunde und Skincare so ungefähr, was ich mir halt die ganze Zeit auch so reinziehe.
Bei mir ist Eislaufen, dann natürlich Menschen in großen Körpern, die irgendwelche coole oder normale Sachen in Unterwäsche machen. Das ist wirklich witzig. Und was war das? Also Eislaufen bei mir, wirklich, da gehe ich echt ins Eislauf-Hole dann immer so.
Und deswegen ist natürlich die Explore-Funktion auch limitiert.
Da werden, wenn du da nicht so viel anklickst, hast du dann ja auch nur die großen Accounts, die dir da angezeigt werden oder von irgendwelchen Hollywood-Stars. Ich wollte jetzt in Zukunft, also das habe ich noch nicht geschafft, weil so viel Alarm war mit dem Buch, aber das steht bei mir ganz weit oben auf der To-Do-Liste, jetzt mehrere Posts machen und dann eben die Accounts, die ich im Buch ja habe, dass ich die Accounts halt auch alle nochmal vorstelle. Weil ich glaube, du hast da auch total recht, dass viele, du findest die halt nicht. Also wir haben natürlich, wir sind anders vernetzt, wir finden die oder wir folgen denen schon, aber viele haben dann auch natürlich nicht die Zeit. Man kann sich da jetzt auch nicht stundenlang hinsetzen.
Für meinen Blogpost und für die Podcast-Episode mache ich das sehr gerne, weil das ist eigentlich total schön.
Die stehen ja im Buch eigentlich drin. Also die stehen ja eigentlich, genau.
Ja, genau. Die suche ich einfach raus und dann verlinke ich die.
Ja, genau, perfekt.
Weil es geht ja genau darum. Ich mache das ja extra, dass ich den Blog dazu nutze, so eine kleine Verlängerung zu bieten, damit man die ganzen Links hat sozusagen. Und weißt du, was ich mal ganz schön finde? Ich kann es momentan, Corona-wise geht das jetzt nicht immer. Ich habe es aber früher ganz gerne gemacht. Wenn ich zum Beispiel zu Hause in Österreich war, habe ich mir das Handy von meiner Schwester genommen und ihren Instagram-Feed mal durchgeguckt. Und das war so abgefahren, weil es plötzlich, ich kannte keinen Account und habe plötzlich gedacht, hä? Wer ist das denn? Interessant, cool, Handarbeiten. Also ich glaube, man muss sich ein bisschen mehr austauschen. Also ich freue mich natürlich voll, auch wenn du mal so vielleicht so eine Insta-Story oder sowas machst und ein paar vielleicht ganz andere Sachen verlinkst sozusagen, weil ich glaube, anders werden wir unsere Sehgewohnheiten, gerade weil wir so viel auf Insta abhängen, irgendwie nicht formen können und verändern können.
Ich glaube auch tatsächlich, dass wir alle da vielleicht noch mal ein bisschen mehr uns ja darum bemühen müssen, solche Accounts immer mal wieder vorzustellen. Einmal reicht ja dann auch nicht, ne? Also einfach immer mal wieder jemand vorzustellen, der eben nicht dem Schönheitsideal entspricht und der vielleicht auch ganz andere Sachen macht oder eine andere Perspektive hat auf ein Thema. Ich glaube, das ist wirklich was wir alle ja machen können, egal wie groß das Account ist. Also, dass man einfach immer mal wieder, wie hat man das früher auch öfter gemacht, ne? Vielleicht bin ich da jetzt auch die Einzige, die eingeschlafen ist. Ich meine, das ist ja auch nicht, es gibt ja auch manche Accounts, vielleicht hat man da keinen Bock, denen zu folgen oder so, oder das passt dann nicht, aber.
Ja, aber ein Vorschlag ist ein Vorschlag, was der andere dann damit macht, so. Ich versuche das ja immer in diesen 15 Bilder. Habe ich jetzt aber auch schon 3 Wochen nicht mehr gemacht, ist mir gestern aufgefallen. Voll der gute Reminder. Müssen wir machen. Wir sind jetzt auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen und ich stelle dir jetzt meine Schlussfrage, auch wenn ich mit dir ja immer, wie auch am Telefon, 3 Stunden quatschen könnte. Haben wir auch schon gemacht.
Haben wir auch schon gemacht, ja.
Also Mello, wenn du einen Podcast hättest oder eine Podcast-Episode gestalten dürftest, mit wem würdest du gerne 1 Stunde quatschen, sprechen, diskutieren, streiten oder zuhören? Denk nach.
Muss mir jetzt echt was einfallen. Jetzt sofort.
Ja.
Oh my God. Ach, ich weiß gar nicht. Es gibt total viele Leute, mit denen ich einen Podcast machen würde. Also gerade zu dem Thema haben auch einige jetzt schon gefragt, aber keine Sorge, ich mache jetzt nicht auch noch einen Podcast. Aber das bietet sich natürlich total an, da mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten darüber zu sprechen, weil das ja auch eben, man kann das Thema ja von allen möglichen Seiten auch beleuchten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde natürlich voll gerne einen Podcast machen mit Lizzo.
Ah ja, mega. Mega gut.
Oder ja, also mit Tess Holliday natürlich auch. Also die hat ja auch einen eigenen Podcast. Gerade vergessen, wie der heißt. Die beiden.
Die zwei sind doch super.
Ja, oder mit beiden zusammen.
Super gut. Ja, den Podcast suche ich gerne raus, den verlinke ich dann auch. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der Lizzo noch nicht kennt, die verlinke ich auch.
Ja, ich hoffe, also, dass alle, die zuhören, tatsächlich Lizzo kennen. Ja, Lizzo ist toll.
Ja, ihre Insta-Stories einfach.
Lizzo ist einfach wirklich, die ist einfach wirklich toll. Aber ich meine, sie hat sich das auch nicht halt ausgesucht. Ne? Nur weil sie in einem größeren Körper ist, muss sie jetzt so herhalten als Galionsfigur dieser Bewegung. Und ich kann mir auch vorstellen, wie anstrengend es für sie ist und wie, weil sie sich das halt auch, ja, wie gesagt, nicht ausgesucht hat, nur weil sie halt keine schlanke Figur hat, sondern einfach dick ist. Aber sie ist, also sie macht das toll und sie wirklich, was für eine Energie sie hat und wie sie das, ja, wie sie das auch mit welchem Charme und welchem Humor sie das immer wieder ja auch beantwortet, ne? Diese dusseligen Fragen, die sie ja auch bekommt, genau wie ich auch, wie wir alle bekommen.
Ach, Mello, danke dir von ganzem Herzen. Ich wünsche dir, dass du irgendwann Lizzo interviewen kannst. Ja. Das wäre doch total, das ist total mega.
Ja, das wäre toll. Ich meine,
ich fände es gut. Oder so ein Insta-Live mit ihr.
Ja, Meet and Greet wird mir auch schon reichen. Aber ja, irgendwas mit mir so. Ja, ich würde mir einfach so wünschen, dass wir in Zukunft, dass wir uns darüber aufregen, dass es diese Körpernorm gibt. Das würde ich mir wünschen und nicht über Körperformen. Weißt du, dass wir uns da die Energie so, warum ist es so? Wieso zeigt ihr nicht eine Diversität? Dass Leute dahin auch ihre Energie schicken und nicht immer wieder die Energie in so unnötige Sachen reinstecken.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Richtig gut. Richtig gut. Also ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Ich werde das Buch und wie gesagt alle Accounts verlinken, damit jeder, auch natürlich dein Account, damit man sich das alles, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine einzige Person gibt, die dich nicht kennt. But you never know. Also ich werde alles verlinken und machen.
Danke.
Ach ja, doch. Genau. Und ich danke dir von Herzen für deine Zeit.
Danke, Hanna. Danke dir.
Das war's leider auch schon mit dieser Folge, aber wir hören uns ganz bald wieder mit einer neuen Podcast-Episode rund um das Thema Beauty Plus. Alle Informationen zu dieser Folge mit Melody, zu ihrem Instagram-Account, ihr Buch und auch den genannten Instagram-Accounts findet ihr auf meiner Webseite in dem Artikel zu dieser Podcast-Episode auf www.hannaschumi.com. Gepflegte Gespräche könnt ihr übrigens auch abonnieren und zwar überall da, wo ihr natürlich gepflegte Gespräche hören könnt, also bei Spotify, Apple Podcasts, also iTunes oder in eurer Podcast-App. So verpasst ihr keine Folge mehr. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, alles Liebe für euch, bleibt gesund und macht es gut. Ciao, baba, eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Redaktion und Regie Ikone Media. Alle Informationen unter hannaschumi.com.